Herzlich willkommen zu Recht einfach erklärt, dem Schulrechtspodcast des ZSL, des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Heute zum Thema Notenschutz und Nachteilsausgleich. Wieder praxisnah mit Beispielen und hilfreichen Tipps. Mein Name ist Stefan Sausele, ich leite die ZSL-Außenstelle Comburg und werde diesen Podcast moderieren. Ich darf wieder begrüßen Herrn Dr. Stefan Reib und Frau Dr. Gesine Walz. Beide sind im Kultusministerium in Stuttgart als Juristen tätig und geben seit über 15 Jahren zusammen Fortbildungen für Schulleitungen aller Schularten. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, wir freuen uns, wieder hier zu sein.
Ja, auch hallo von mir.
Heute haben wir ein spannendes Thema aus dem Bereich der Leistungsfeststellungen und Prüfungen, Notenschutz und Nachteilsausgleich. Wir werden uns unter anderem damit befassen, welche Ausgleichsmaßnahmen es bei Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, ADHS, Autismus sowie bei körperbehinderten Schülerinnen und Schülern geben kann. Spannend deshalb, weil doch eigentlich das oberste Gebot bei Leistungsfeststellungen und Prüfungen die Chancengleichheit ist. Also gleiche Leistungsanforderungen und gleiche Bedingungen bei der Leistungserbringung für alle Schülerinnen und Schüler. Und nun haben ja sowohl Nachteilsausgleich als auch Notenschutz damit zu tun, dass die Bedingungen oder Anforderungen bei der Leistungsfeststellung angepasst werden. Wie passt denn das zusammen?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt und führt uns gleich zum Unterschied zwischen Notenschutz und Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich stellt die Chancengleichheit her. Die Anforderungen der Aufgaben, Klassenarbeiten und Klausuren bleiben unverändert. Der Notenschutz hingegen verändert die Anforderungen und greift damit bewusst in die Chancengleichheit ein. Aber der Reihe nach. Die Noten sollen die unterschiedlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler abbilden, sie in eine Skala einordnen und damit vergleichbar machen. Das ist grundsätzlich im Lesen und Rechtschreiben nicht anders als in Mathematik, Kunst oder Sport. Notenschutz bedeutet, dass die Leistungen in diesem Bereich an unterschiedlichen Anforderungen gemessen werden. Das greift also in die Chancengleichheit ein.
Haben Sie denn ein Beispiel für Notenschutz?
Ja, zum Beispiel, wenn die Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben auch für die Berechnung der Zeugnisnote zurückhaltend gewichtet werden oder wenn bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Rechtschreibleistung eine andere Aufgabe gestellt wird, die dann eher geeignet ist, einen individuellen Lernfortschritt zu dokumentieren als die reine Rechtschreibung oder wenn zur Dokumentation des Lernfortschritts die Leistungen im Rechtschreiben schriftlich erläutert werden als Ersatz der Note oder ergänzend zur Note. Diese Möglichkeiten sieht ja die Verwaltungsvorschrift Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen vor. Sie greift also bewusst in die Chancengleichheit ein. Das ist aber nur als Übergangslösung gedacht, also um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, mit möglichst wenig Frustration ihre Rückstände zu kompensieren. Und übrigens ist es bisher die einzige explizite Regelung im Bereich Notenschutz für die Schulen in Baden-Württemberg. Und weil der Notenschutz in die Chancengleichheit eingreift und dem Schüler andere Bedingungen erlaubt als den übrigen Schülerinnen und Schülern, braucht es dafür halt eine ausdrückliche Regelung.
Übrigens haben wir Ihnen wieder die hier zitierten Regelungen in den Shownotes verlinkt. Dieser Notenschutz könnte ja von den anderen Schülerinnen und Schülern als unfair empfunden werden. Gibt es den denn über die gesamte Schulzeit hinweg?
Nein, das ist nicht so. Am Ende des Bildungsgangs, also in den Abschlussklassen und in den Jahrgangsstufen des Gymnasiums, eben dann, wenn Abschlüsse, Zugangsberechtigung und damit auch Lebenschancen vergeben werden, gelten wieder für alle die gleichen Leistungsanforderungen. Die Chancengleichheit gilt also wieder uneingeschränkt. Wichtig ist auch, Maßnahmen des Notenschutzes werden in der Halbjahresinformation und im Zeugnis unter Bemerkungen festgehalten. Diese Praxis wurde in allen Gerichtsinstanzen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht bestätigt. Das Argument der Rechtsprechung dazu, der Hinweis auf den Notenschutz erhöht die Aussagekraft des Zeugnisses, er stellt klar, ob und inwieweit die Noten des Zeugnisinhabers nicht nach den gleichen allgemeinen Bewertungskriterien zustande gekommen sind.
Und das ist beim Nachteilsausgleich anders?
Ja, weil der Nachteilsausgleich nur die Chancengleichheit herstellt und nicht in sie eingreift. Die Anforderungen der Aufgabe bleiben bei reinem Nachteilsausgleich ja unverändert.
Wie kann das sein, wenn doch auch der Nachteilsausgleich die Bedingungen der Leistungserbringung verändern? Eine typische Maßnahme des Nachteilsausgleichs ist doch die Schreibzeitverlängerung. Warum ist es kein Eingriff in die Chancengleichheit, wenn ein Schüler mehr Arbeitszeit bekommt als seine Mitschülerinnen und Mitschüler?
Ja, das erschließt sich in der Tat nicht sofort. Aber gerade deshalb ist es ja wirklich ein spannendes Thema. Der Nachteilsausgleich gleicht nur Einschränkungen in der Fähigkeit aus, das tatsächlich vorhandene Leistungsvermögen darzustellen. Der Nachteil, der ausgeglichen wird, betrifft also gerade nicht die Leistung, die gemessen werden soll. Das lässt sich anschaulich an einem einfachen Beispiel erklären. Ein Schüler hat sich die Hand gebrochen und kann in der Phase, bis es wieder geheilt ist, noch nicht so rasch schreiben wie seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Er kann deshalb zum Beispiel in einer Biologiearbeit sein Wissen in der vorgesehenen Zeit nicht genauso schnell, also nicht chancengleich, zu Papier bringen wie normal. Er braucht dafür also mehr Zeit.
Die Idee dahinter ist also, in der Biologiearbeit soll nicht die Kompetenz gemessen werden, schnell schreiben zu können, sondern die Kompetenz im Fach Biologie. Deshalb ist die Schreibzeitverlängerung kein Notenschutz, der die Anforderungen verändert, sondern ein Nachteilsausgleich, der die Chancengleichheit herstellt, nämlich die gleichen Chancen, die Kompetenzen im Fach Biologie zu zeigen. Bei einem Schnellschreibwettbewerb wäre die Schreibzeitverlängerung hingegen ein Abweichen von den Anforderungen, also ein Notenschutz. Denn dann wäre ja die Kompetenz im schnellen Schreiben gefragt.
In dem Beispiel leuchtet der Unterschied sofort ein. Aber wenn ich es richtig verstehe, kommt es ja immer darauf an, ob der Nachteil, um den es geht, zu der Leistung gehört, die gemessen werden soll. Das erscheint ja nicht immer so klar wie bei dem Beispiel mit der gebrochenen Hand. Ist diese Einordnung für die Schulpraxis nicht eine fast unlösbare Aufgabe? Ich frage mich, wie ist das zum Beispiel bei ADHS? Die Fähigkeit, sich auf eine Klassenarbeit und die Lösung zu konzentrieren, ist doch Teil des Leistungsvermögens, aber wohl nicht Teil der Kompetenzen, die in der Biologieklassenarbeit festgestellt werden sollen. Also was gilt hier? Gibt es einen Nachteilsausgleich, zum Beispiel eine Schreibzeitverlängerung?
Ja, das ist in der Tat ein Grenzfall, an dem man die Abgrenzung mit all ihren Schwierigkeiten ganz gut üben kann. Auch die Rechtsprechung hat sich damit bereits beschäftigt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat dazu 2019 bereits gesagt, die beschriebenen bei dem Antragsteller infolge seiner Erkrankung bestehenden Einschränkungen betreffen seine im Rahmen der Prüfung festzustellende Leistungsfähigkeit selbst, nämlich die Fähigkeit zur Erfassung des prüfungsrelevanten Sachverhalts, der Problemstellung und der Problemlösung innerhalb des mit der Klausur vorgegebenen zeitlichen Rahmens.
Also demnach sagt das Gericht kein Fall des Nachteilsausgleichs. Und das Verwaltungsgericht Freiburg formuliert das mit gleichem Ergebnis etwas anders so: Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, also ADHS oder ADS, erschwert nicht nur die rein mechanische Lese- und Schreibtätigkeit als technischem Vorgang, sondern beeinträchtigt die gedankliche Erarbeitung der Klausurlösung selbst. Es handelt sich um ein Dauerleiden, das als persönlichkeitsbedingte Eigenschaft die Leistungsfähigkeit des Prüflings dauerhaft prägt. Soweit das Verwaltungsgericht Freiburg. Diese Gerichtsentscheidungen würden also bedeuten, dass es bei ADHS keinen Nachteilsausgleich gibt. Das wäre im Übrigen auch unsere Meinung dazu, aber es gibt hier tatsächlich auch andere Meinungen. Maßnahmen des Notenschutzes kommen jedenfalls nicht in Betracht, weil es dafür eine ausdrückliche Regelung für ADHS bräuchte und die gibt es aber nicht.
Und was ist zum Beispiel mit einem Autisten, der in einer mündlichen Prüfung kein Wort sagt? Bekommt er einen Nachteilsausgleich und wie könnte der aussehen?
Da müssen wir uns zunächst wieder den Unterschied zwischen Nachteilsausgleich und Notenschutz klar machen. Am Anfang muss immer die Frage stehen, welche Fähigkeiten in einer mündlichen Prüfung, zum Beispiel im Fach Biologie, denn eigentlich bewertet werden sollen. Natürlich die Kompetenzen im Fach Biologie, aber das gilt ja auch für die schriftliche Prüfung. In der mündlichen Prüfung soll die mündliche Ausdrucksfähigkeit bewertet werden, aber auch die Fähigkeit, auf Fragen spontan zu antworten und in einen fachlichen Dialog einzutreten. Also wenn dem Schüler eine besondere Prüfungsumgebung hilft, wie die Übertragung über ein Videokonferenzsystem oder die Anwesenheit einer vertrauten Person, dann wäre das ein Nachteilsausgleich.
Wird jedoch die Mündlichkeit durch eine andere Form der Kommunikation ersetzt, zum Beispiel digitaler Dialog in einem Chat, dann käme das dem mündlichen Dialog zwar irgendwie nahe, wäre aber dennoch etwas anderes. Das wäre der Notenschutz, weil die Anforderungen ja abweichen. Erst recht gilt das, wenn der Autist einfach normal schreiben darf, statt eben mündlich zu antworten. Für beides gibt es keine rechtliche Grundlage. Notenschutz gibt es ja nur, wenn es ausdrücklich geregelt ist, während Nachteilsausgleich immer möglich ist. Das folgt aus Artikel 3 Grundgesetz, Gleichheitsgrundsatz, auch hier die Chancengleichheit.
Aber mit dieser Argumentation könnte ich auch dem stummen Schüler nicht helfen und müsste ihm in der mündlichen Prüfung die Note 6 geben. Das kommt mir schon ungerecht und gerade nicht chancengleich vor.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist ja klar, dass der stumme Schüler die Anforderungen einer mündlichen Prüfung nicht erfüllen kann. Es wäre aus meiner Sicht auch deshalb richtig, das grundsätzlich zu regeln. Einstweilen, muss man zugeben, bewegt man sich in einem rechtlichen Graubereich, in dem man pragmatische Lösungen finden muss. Das Ziel muss sein, die Anforderungen einer mündlichen Prüfung möglichst gut nachzubilden. Eine ähnliche Problematik gibt es übrigens auch bei körperbehinderten Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht. Hier könnte tatsächlich der Fall eintreten, dass eine Schülerin an den Paralympics teilnimmt, aber Sport trotzdem nicht als Leistungsfach belegen kann. Dafür gibt es eine Lösung. Es gibt einen vom Kultusministerium eingerichteten Schulversuch, der abweichende Leistungsanforderungen vorsieht, die auch mit den Behindertensportverbänden abgestimmt wurden. Hier ist also der Schulversuch die Rechtsgrundlage, nicht die Verwaltungsvorschrift.
Dann schließen wir an dieser Stelle vielleicht die großen grundsätzlichen Fragen ab und kommen zu ein paar praktischen Fragen im Schulalltag.
Ja, gerne. Womit wollen wir denn anfangen? Nachteilsausgleich oder Notenschutz?
Dann erstmal Nachteilsausgleich. Wer entscheidet denn darüber, ob ein Nachteilsausgleich gewährt wird? Häufig legen ja die Eltern ein ärztliches Attest vor, das zum Beispiel die Notwendigkeit einer ganz bestimmten Schreibzeitverlängerung attestiert. Ist die Schule denn daran gebunden?
Ja, also zunächst zur Frage, wer ist zuständig? Die Entscheidung über die Gewährung eines Nachteilsausgleichs trifft die Klassen- oder die Jahrgangsstufenkonferenz, soweit sie den Schüler eben unterrichten, unter Vorsitz der Schulleitung, also Schulleiterin oder Schulleiter. Sie bindet damit auch die einzelnen Lehrkräfte, die den Schüler oder die Schülerin unterrichten. In Prüfungen gelten formal andere, nämlich prüfungsrechtliche Zuständigkeiten. Wichtig bei Prüfungen ist außerdem, dass nicht erst in der Prüfungssituation über den Nachteilsausgleich nachgedacht wird, es sei denn, es geht eben um ein akutes Problem, das erst zur Prüfung aufgetreten ist. Wenn es aber um eine Einschränkung geht, die der Schüler, die Schülerin schon länger hat, dann muss die Spur auch schon lange vor der Prüfung gelegt werden. Trotz der unterschiedlichen formalen Zuständigkeiten, der Nachteilsausgleich in der Prüfung muss sich daran orientieren, welcher Nachteilsausgleich auch vorher schon, zum Beispiel bei den Klassen- oder Wiederholungsarbeiten, gewährt wurde. Wenn zum Beispiel durchgängig immer 20% Schreibzeitverlängerung gewährt wurde, lässt sich kaum begründen, warum es in der Prüfung dann plötzlich nur noch 10% sein sollen.
Und was ist, wenn die Eltern ein ärztliches Attest vorlegen, dass 30% gerechtfertigt wären?
Dann muss das natürlich geprüft und in die Entscheidung einbezogen werden. Wenn die Schule zu der Einschätzung gelangt, dass weiterhin 20% Schreibzeitverlängerung gerechtfertigt sind, dann bleibt es dabei. Mit anderen Worten, die Schule ist nicht an das ärztliche Attest gebunden.
Und der Nachteilsausgleich wird nirgends vermerkt, das habe ich so richtig verstanden? Also zum Beispiel nicht im Zeugnis unter Bemerkungen eingetragen, wie beim Notenschutz?
Ja genau, denn der Nachteilsausgleich stellt ja die Chancengleichheit erst her. Die Aussage der Halbjahresinformation oder des Zeugnisses muss deshalb nicht erläutert werden. Die Leistungsanforderungen unterscheiden sich beim Nachteilsausgleich ja eben nicht.
Und nur noch mal zur Klarstellung. Nachteilsausgleich gibt es in allen Klassenstufen und auch in allen Prüfungen?
Ja, das ist so, denn die Chancengleichheit gilt ja immer bei allen Leistungsfeststellungen und Prüfungen. Übrigens auch während des Studiums und den Abschlussprüfungen an der Uni. Der Klassiker des Nachteilsausgleichs ist die Schreibzeitverlängerung, aber natürlich ist das nicht die einzige denkbare Maßnahme. Bei Sehfehlern kann der Nachteilsausgleich in einem vergrößerten Schriftbild oder auch in farblichen Anpassungen bestehen. Bei besonderer Geräuschempfindlichkeit ist ein Hörschutz denkbar. Im Fall von Autismus ist denkbar, dass die Arbeit in einem separaten Raum geschrieben wird. Bei Stottern kann in einer mündlichen Prüfung eine Verlängerung der Prüfungszeit eine angemessene Nachteilsausgleichsmaßnahme sein. Bei motorischen Einschränkungen der Hand kommt auch die Eingabe über eine Tastatur in Betracht. Bei Diabetes Pausen wird die Medikamentierung bei entsprechender Verlängerung der Arbeitszeit.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Notenschutz. Den gibt es also nur für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben. Eben nach der Verwaltungsvorschrift Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen. Also zum Beispiel dann auch nicht bei Dyskalkulie?
Ja, das ist so. Nicht bei Dyskalkulie, nur bei Lesen und Rechtschreiben und auch nur beschränkt auf bestimmte Klassenstufen, so wie es in der Verwaltungsvorschrift geregelt ist. Und was dazu genau da steht, sollten wir uns nochmal anschauen, weil abhängig von der Klassenstufe auch unterschiedliche Voraussetzungen gelten. Bis einschließlich Klasse 6 wird der Notenschutz gewährt für Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen im Lesen oder im Rechtschreiben dauerhaft, das heißt in der Regel etwa ein halbes Jahr, geringer als mit der Note ausreichend bewertet wurden. Und ab Klasse 7 wird der Notenschutz nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen gewährt, wenn davon auszugehen ist, dass die Lese- oder Rechtschreibschwäche nicht auf eine mangelnde allgemeine Begabung oder auf mangelnde Übung zurückzuführen ist, sondern, so schreibt das die Verwaltungsvorschrift, ein komplexes Feld an Ursachen für einen gestörten oder verzögerten Schriftspracherwerb vorliegt oder die Lese- oder Rechtschreibschwäche eine auf medizinischen Gründen beruhende Teilleistungsstörung ist. Kurz gesagt, es genügen dann für den Notenschutz nicht mehr einfach schlechte Leistungen, sondern es muss eine Teilleistungsstörung vorliegen. Und wie oben bereits erwähnt, In den Abschlussklassen und den Jahrgangsstufen gibt es den Notenschutz gar nicht mehr.
Ich habe gehört, dass andere Bundesländer da großzügiger sind. Stimmt das?
Ja, tatsächlich ist das so. Zum Beispiel gibt es in Bayern den Notenschutz auch noch im Abitur. Auch dort wird allerdings der Notenschutz im Zeugnis vermerkt. Deshalb werden sich Schülerinnen und Schüler auch in Bayern gut überlegen, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Gut ist diese ungleiche Praxis aber nicht. Am Ende bewerben sich die Schülerinnen und Schüler ja möglicherweise auf die gleichen Studienplätze.
Und bei Dyskalkulie und anderen Teilleistungsstörungen gibt es weiterhin keinen Notenschutz?
Diese Frage wird bereits bisher und wird sicher auch zukünftig kontrovers diskutiert. Tatsächlich könnte es ja sein, dass ein Schüler wegen seiner Dyskalkulie kein Abitur schafft, aber so gute Kompetenzen in anderen Bereichen hat, dass er zum Beispiel ein Geschichtsstudium mit hervorragendem Ergebnis abschließen könnte. Aber man muss sich ja überlegen, wie sollte ein solcher Notenschutz denn aussehen? Wäre es denn so, dass ein Schüler, der nur schlecht in Mathematik ist, deshalb an der Versetzung oder der Prüfung scheitern könnte, der Schüler mit Dyskalkulie aber davor geschützt wäre?
Hierzu gibt es übrigens auch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, der sich mit dem Nachteilsausgleich bei Dyskalkulie ausdrücklich auseinandersetzt und auch die Grenzen aufzeigt. Er vergleicht die Lese- und Rechtschreibschwäche mit der Dyskalkulie und begründet die unterschiedliche Behandlung. Zitat: Während Schülerinnen und Schüler mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ihre fachbezogenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse in der Regel durch mündliche Beiträge in den Unterricht einbringen können, wäre bei einer Berücksichtigung von Rechenstörungen eine Notengebung im Fach Mathematik und in vielen Bereichen der naturwissenschaftlichen Fächer ohne Verletzung des Grundsatzes der gleichen Leistungsbewertung kaum mehr möglich, da das Ergebnis verfehlter Rechenoperationen häufig dysfunktional ist.
Das klingt etwas kompliziert, soll also heißen, bei Dyskalkulie ist schwer vorstellbar, dass durch sie die Darstellungsfähigkeit anderer Kompetenzen beeinträchtigt ist. Ganz ausgeschlossen erscheint das aber nicht. Allerdings lässt es der Beschluss ausdrücklich zu, dass Schülerinnen und Schüler mit manifesten Rechenstörungen in der Primarstufe Unterstützung bekommen. Da wird von der KMK genannt, dass besondere Hilfsmittel zur Verfügung gestellt oder die Möglichkeit gegeben wird, durch individuell ergänzende oder zusätzliche Aufgaben die Kompetenzen in weiteren Bereichen der Mathematik darstellen zu können und dies bei der Leistungsbewertung berücksichtigt wird, um der Generalisierung von Misserfolgserlebnissen auf die allgemeine Lernmotivation vorzubeugen, sprich, damit also die Schüler nicht demotiviert werden.
Also so ganz stringent kommt mir das irgendwie nicht vor. Wäre das tatsächlich ein Nachteilsausgleich, dann dürften die Maßnahmen ja nicht auf die Primarstufe beschränkt werden. Auf Nachteilsausgleich gibt es ja einen Rechtsanspruch ohne Beschränkung auf bestimmte Klassenstufen. Tatsächlich würden die von der KMK beschriebenen Maßnahmen aber wie ein Notenschutz wirken.
Ja, das sehe ich auch so. Die von der KMK für die Rechenschwäche aufgezählten Maßnahmen müssten wohl rechtlich als Notenschutz eingeordnet werden. In der für Baden-Württemberg maßgeblichen Verwaltungsvorschrift ist für die Rechenschwäche aber kein Notenschutz geregelt, wohl aber auch Nachteilsausgleich für die Primarstufe. Nochmal zusammenfassend, die Unterschiede im Leistungsvermögen sollen durch die Leistungsfeststellungen gerade festgestellt werden. Es gibt deshalb keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Leistungsanforderungen dem Leistungsvermögen angepasst werden. Sonst hätten ja am Ende alle Schülerinnen und Schüler die gleiche Note. Aber wie gesagt, als vorübergehende Maßnahme kann ein Notenschutz sinnvoll sein, um den individuellen Lernfortschritt zu fördern.
Ja, damit sind wir am Ende unserer Podcast-Episode angekommen. Herr Dr. Reib, Frau Dr. Walz, vielen Dank. Das waren echt wichtige Informationen und ich nehme mit, beim Nachteilsausgleich bleiben die Anforderungen der Aufgabe unverändert. Der Schüler, die Schülerin wird nur in die Lage versetzt, die vorhandenen Leistungen auch zeigen zu können. Maßnahmen zum Nachteilsausgleich werden daher nirgends extra vermerkt. Beim Notenschutz werden mit den Maßnahmen auch die Anforderungen geändert, sodass die Chancengleichheit gegenüber den anderen Schülerinnen und Schülern nicht mehr gewahrt ist. Notenschutzmaßnahmen werden deshalb in Zeugnissen und Halbjahresinformationen vermerkt, um darauf hinzuweisen. Notenschutz gibt es nur aufgrund von speziellen Regelungen und nicht in den Abschlussklassen. Nachteilsausgleich gibt es immer, das folgt bereits aus dem Grundgesetz, dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Die Einzelfälle unter diese eigentlich so klar klingenden Grundsätze zu bekommen, ist allerdings gar nicht so einfach.
Ja, so ist es, so kann man das zusammenfassen.
Dann halten wir das doch als Fazit fest. Danke Ihnen beiden, dass Sie etwas Struktur in dieses Thema gebracht haben. Das war die Folge Notenschutz und Nachteilsausgleich von Recht einfach erklärt, dem Schulrechtspodcast des ZSL. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitersagen. Wie bereits erwähnt, finden Sie Links und weitere Infos zum heutigen Thema in den Shownotes dieser Episode. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg und Freude im Schulalltag.